Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde heute hier in der Lorenzkirche, zu dem Anspiel eben möchte ich noch ergänzen. In letzter Zeit höre ich, dass in manchen Gegenden des Schwarzwalds die Feuerwehr ausrücken muss, um liegengebliebene Autos von irgendeinem Waldweg zu retten, denn die haben sich jetzt nicht nach der Sonne orientiert, wie unser Höhlenmensch hier, sondern nach dem Navi und haben nie aus dem Fenster geschaut und irgendwie es verpasst, dass der Weg immer enger und wurzelbewachsener wurde und holpriger. Und dass es eben doch ihr Auspuff war, der da hinten liegen geblieben war und wesentlich verbeulter, als sie ihn in Erinnerung hatten. Manchmal ist es zeitsparender, wenn man mal kurz stoppt und den bisherigen Kurs in Frage stellt. Und genauso ist es in einer Ehe und in jeder Art von Beziehung, auch in der Familie. Es hat ganz viel für sich, wenn man ab und zu innehält und fragt, sind wir auf dem richtigen Weg oder wird unsere Beziehung hoffnungslos ins Abseits führen, wenn es so weitergeht wie bisher. Darum Glückwunsch, dass Sie heute hier sind, um diese Frage zu stellen. Im April gibt es übrigens auch noch zwei Vorträge, die sind zum Thema Paarbeziehung und vorne liegt dafür ein Flyer. Nehmen Sie sich den mit, dass Sie die Termine nicht verpassen. Nun, die Impulse für die Ehe, die ich Ihnen versprochen habe oder für die Paarbeziehung. Paulus schreibt im Brief an die Kolosser im 3. Kapitel: Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, Milde und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Diese Verse aus dem Kolosserbrief werden oft bei Trauungen gelesen, weil sie so passend scheinen für eine Paarbeziehung. Ich habe schon eingangs gesagt, ursprünglich wurden sie an eine Gemeinde geschrieben, nicht an verliebte Paare, sondern an die Gemeinde aus Jesus-Nachfolgern in der Stadt Kolossä. Ich glaube, das liegt in der heutigen Türkei. Und wie in jeder Gemeinde und letztlich auch in jeder Ehe trafen hier die Gegensätze aufeinander. Wenn die erste Begeisterung für die neue, tolle Erfahrung der Gemeinsamkeit abgeflaut war, dann merkte man plötzlich, hey, der andere neben mir ist völlig anders. Er bringt einen völlig anderen Hintergrund mit sich. Er hat andere Gewohnheiten, die mir auf die Nerven gehen. Er möchte eine andere Musik hören als ich. Er hat andere Ängste. Er hat andere Dinge, die ihn antreiben und Dinge, vor denen er sich fürchtet. Und die sind anders als meine Ängste. Er ist so fern wie ein Alien, wie ein Wesen vom anderen Stern. Vielleicht kennen Sie die Wise Guys, die haben ein tolles Lied gedichtet, das fremde Wesen, kann man bei YouTube anhören, Wise Guys, das fremde Wesen, wo das sehr gut besungen wird, wie anders der andere ist, dass Männer wirklich wie Aliens von einem anderen Stern sind. Und man merkte damals in Kolossä, was jedes Paar in jeder Ehe merkt, der andere kann mir ganz schön auf die Nerven gehen. War es wirklich eine gute Idee, mit dem mein Leben zu teilen? Und nun sagt Paulus, ihr seid von Gott mehr geliebt, als ihr überhaupt ahnen könnt. Ihr seid von ihm auserwählt zu einem neuen Leben. Das ist mit diesen Heiligen gemeint. Einem neuen Leben jenseits der eingefahrenen Spurrillen. Neue Verhaltensweisen liegen für euch bereit. Ihr könnt in sie hineinschlüpfen wie in ein neues Kleidungsstück, ein nagelneues Stück Bekleidung. Und so liegt die Zusage Gottes für euch fertig da. Gott sagt, ich liebe dich, ich kann dich verändern. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, und deine Beziehung muss nicht so bleiben. Was sind das für Kleider? Das erste Wortpaar übersetzt Luther mit herzlichem Erbarmen. Hier in dieser Übersetzung steht jetzt aufrichtiges Erbarmen. Erbarmen, das ist ein Wort, das wir eigentlich gar nicht mehr so richtig verstehen. Im Griechischen steckt da das Wort für Eingeweide drin, denn in der Antike dachte man die Eingeweide als Sitz der Gefühle, so wie man heute sagt, ich habe da ein ganz komisches Bauchgefühl. Erbarmen heißt, ich fühle so stark mit jemandem, dass es mir innerlich die Eingeweide zerreißt oder umdreht. Wir würden heute eher sagen, das Herz tut mir weh, weil in unserem Denken das Herz der Sitz der Gefühle ist. Deswegen wird auch am Valentinstag werden überall Herzchen verkauft. Gemeint ist, das Unglück des anderen schlägt sich in meinem Körper nieder. Wenn er leidet, geht es auch mir körperlich geradezu schlecht. Das ist im Wortsinn gemeint. Aber wie passt das in eine Partnerschaft? Es ist ja Gott sei Dank nicht immer so, dass der andere todkrank ist, auch wenn er sich manchmal so fühlt, und dass er mein Mitleid braucht und gehätschelt werden muss. Oder dass es dem Partner oder der Partnerin auch hilft, wenn ich mich jetzt sofort auch krank fühle. In den Alltag übersetzt kann man das auch etwas niedriger hängen. Es heißt einfach, ich versuche, in den Schuhen des anderen zu gehen. Ich schotte mich nicht ab gegen seine Empfindungen, sondern ich öffne mich dafür und lasse es erstmal so stehen. Wie fühlt sich der andere jetzt? Was braucht er? Für Männer ist es manchmal eine Versuchung. Die Frau möchte gerne erzählen, dass sie den Tag sehr hart fand, dass die Kollegin einfach ein Biest ist. Und der Mann möchte möglichst schnell eine Lösung, um das Problem abzuhaken und den Abend genießen zu können. Und binnen kurzer Zeit präsentiert er den perfekten Plan, wie man diese Kollegin kaltstellen könnte. Und ist dann sehr erstaunt und beleidigt, wenn seine Frau beleidigt ist. Er wollte dem doch nur helfen. Aber sie wollte, dass er zuhört und sie ernst nimmt. Sie wollte, dass ihm ihr Tag wichtig ist. Nicht gleich, dass er sie mit einer fertigen Lösung überrollt und sich dem nächsten Problem zuwendet, nämlich wer heute Abend das Länderspiel gewinnt. Ich glaube also, mit herzlichem Erbarmen ist gar nicht immer der Extremfall gemeint, dass der andere schwerst krank ist und mein Mitleid braucht, sondern im Ehealltag ist es viel, viel öfter, sich einfach in den anderen hineinversetzen und wirklich ernsthaft zu fragen, was braucht er oder was braucht sie jetzt in diesem Moment? Und das kostet Energie, das kostet Kraft. Und wenn wir merken, ich habe diese Kraft nicht mehr, der andere ist mir egal, dann kann es zwei Gründe haben. Entweder Es gibt wirklich Partner, die einen auch aussaugen können, die einen ständig beschäftigen können und einem die Kraft rauben. Oder vielleicht bin ich auch in meinem Leben mit zu viel anderem so überlastet, dass ich für meine Partnerschaft keine Energie habe. Und das ist ein gefährliches Warnzeichen, wenn ich dieses Mitgefühl für den anderen, dieses sich hineinversetzen, überhaupt nicht mehr aufbringen kann, dann sollte ich prüfen, woran liegt das? Gibt es irgendwas, was ich ändern kann? Denn eine Partnerschaft braucht Ausdauer, sie braucht es, dass ich ihr Energie widmen kann. Und damit komme ich zu dem nächsten Begriff, den ich beleuchten will. Das ist das, was hier mit Geduld übersetzt ist. Im Griechischen, das griechische Wort, das heißt Makrothymia, das kann man auch mit Langmut übersetzen. Langmut, dass ich für die Länge der Zeit Mut und Kraft habe. Ich würde sagen, am einfachsten, am verständlichsten für uns wäre Ausdauer, wie beim Marathonlauf. Viele Partner, jetzt nenne ich wieder die Männer, das ist ein bisschen gemein, aber so ist es halt. Viele tappen in die Falle. Jetzt habe ich die Frau meiner Träume erobert und die ist mir jetzt sicher. Jetzt kann ich mich dem nächsten Schritt zuwenden, nämlich beruflich voranzukommen. Es kommt auch bei Frauen umgekehrt vor, also der Gerechtigkeit halber muss ich das sagen. Es ist einleuchtend, dass man so denkt, aber es ist gefährlich. Der Mann denkt vielleicht oder vielleicht sagt er das sogar, ich mache doch für dich und für die Kinderkarriere, damit wir uns ein schönes Haus bauen können. Es ist doch alles um der Familie willen. Die Frau aber hört etwas ganz anderes. Sie hört, ich bin dir nicht mehr wichtig. Dein Chef ist wichtiger. Bei Frauen ist es oft eher so, dass sie sich plötzlich ganz dem Kind widmen und dem Mann das Gefühl vermitteln, du bist jetzt nicht mehr so wichtig, du bist schließlich erwachsen, ich muss meine Energie jetzt woanders einsetzen, nicht in dich, also jetzt guck mal, wie du klarkommst. Ich muss gestehen, dass das in unserer Ehe manchmal so war. Ausdauer heißt, der gemeinsame Weg ist ein Langstreckenlauf und wenn es gut werden und halten soll, dann müssen beide Energie da hinein investieren. Bei einem 10.000 Meter Rennen ist das ja auch so. Sie können nicht irgendwann einfach Schluss machen und sagen, jetzt mache ich was anderes, dann kommen Sie halt nicht ins Ziel. Denken Sie daran, dass Ihre Paarbeziehung der Teil Ihres Lebens ist, der Sie hoffentlich am längsten begleiten wird. Wenn Sie krank oder alt sind, dann wird nicht Ihr Chef vor dem OP auf Sie warten und Ihr Chef wird nicht Ihren Rollstuhl schieben, sondern hoffentlich Ihr Ehepartner. Da können Sie sich noch so sehr für Ihre Firma abgerackert haben, mehr als einige warme Worte beim Ruhestand haben Sie am Ende vom Betrieb nicht zu erwarten. Und wichtig ist darum, die Paarbeziehung nicht auf später zu verschieben und zu sagen, das mache ich, wenn ich mal im Ruhestand bin, sondern ein Leben lang die ganzen 10.000 Meter hinein zu investieren und zu zeigen, du bist mir wichtiger als alles andere. Mit dir will ich alt werden. Das kostet Energie. Mein Mann und ich, wir haben es riskiert, dass wir trotz Kindern regelmäßig ein Wochenende im Jahr für uns als Paar genommen haben. Das war immer ziemlich mühsam. Vor allem es ist wirklich nicht leicht, für 4 Kinder jemanden zu finden. Und ich bin nicht sicher, ob es den Kindern immer so gut getan hat. Johanna schüttelt den Kopf. Und mir fiel es wirklich ganz schwer, auch die Sorge, um die Kinder beiseite zu stellen. Aber die Botschaft, die wir uns gegeben haben, war dass wir beide als Paar einander ganz wichtig sind und dass wir die Energie aufbringen, für den Beruf und für die Kinder eine Vertretung zu organisieren und einfach mal ein Wochenende zusammen nur Spaß zu haben. Ich möchte noch ein Wort beleuchten. Das ist dieses Wort Demut. Das ist so ein typisches Kirchenwort. Ich weiß gar nicht, ob das woanders noch vorkommt, außer in der Kirche. Demut, was heißt das denn bloß? Wörtlich übersetzt, ich habe es nachgeschlagen, heißt es niedrig denken. Gemeint ist wohl niedrig von sich selbst denken. Aber das ist ein bisschen gefährlich und missverständlich. Damit ist nämlich nicht gemeint, dass ich mir jeden Morgen und jeden Abend vorsage, was ich für ein schlechter, unwürdiger Mensch bin und dass ich mich selbst abwerte und mir nichts zutraue oder mich vom Partner abwerten lasse. Das gibt es nämlich auch. Partner mit einer narzisstischen Störung, die den anderen Teil der Partnerschaft immer wieder niedermachen. Das ist nicht mit Demut gemeint. Es geht nicht um eine künstliche christliche Bescheidenheit, wo ich dem anderen immer diene mit einem etwas traurigen und wehmütigen Lächeln und insgeheim denke, was bin ich im Gegensatz zu dir für ein guter Mensch, denn ich bin demütig und du nicht, Edge. Das ist nämlich in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Das wäre Hochmut, der den anderen klein macht, so von hinten herum. Und das ist tödlich für eine Beziehung. Darum geht es auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir uns künstlich abwerten oder vom anderen abwerten lassen. Eine solche Beziehung ist wirklich gefährlich. Damit können wir keine Punkte sammeln. Gott hat uns ja Begabungen geschenkt und Gott will auch, dass wir etwas aus unseren Begabungen machen. Ich glaube, wir denken manchmal viel zu klein von den Möglichkeiten Gottes. Jedenfalls, ich erwische mich dabei. Er will, dass wir Begabungen sehen und ausbauen. Was ist aber dann mit diesem seltsamen Wort Demut gemeint? Ich glaube, es meint, dass wir uns mit Realismus sehen. Dass wir sehen, ich bin genauso fehleranfällig wie mein Partner. Demut heißt, sich selbst nicht unrealistisch zu überhöhen und tief drinnen zu denken, ich habe recht, jawohl, ich bin nicht schuld. Der oder die andere ist schuld, wenn etwas nicht klappt. Unsere Beziehung ist am Scheitern. Also an mir kann es nicht liegen, denn in Wirklichkeit bin ich das Opfer, dem man übel mitspielt und ich werde nur immer missverstanden. Der andere braucht Vergebung, ich nicht. Demut heißt nicht, sich künstlich erniedrigen oder sich von einem narzisstischen Partner erniedrigen lassen, sondern Demut heißt, die Möglichkeit zulassen, dass auch ich Anteile daran trage, wenn eine Beziehung immer schwieriger wird. Vielleicht war es gerade so, dass ich mich immer weggeduckt habe, auch wenn ich eigentlich wusste, wir müssen eine Frage dringend zusammen klären. Vielleicht habe ich mich wie eine Schildkröte in meinem Panzer verkrochen, nur damit es keinen unangenehmen Streit gab, weil vielleicht gerade das eine meiner Urängste ist, sich laut zu streiten und ich das unbedingt vermeiden will. Partnerbeziehungen können auch daran scheitern, dass jahrelang einer der Partner bei jeder Meinungsverschiedenheit nachgibt, sich vielleicht dabei demütig fühlt, und dann plötzlich nach 20 Jahren genug hat und sagt, jetzt gehe ich. Ich bin nie zum Zug gekommen in dieser Beziehung. Und fairerweise müsste er oder sie die Ehrlichkeit haben zu sagen, ich habe auch meine Anteile am Scheitern, denn ich habe aus Bequemlichkeit oder Ängstlichkeit nie gesagt, wenn mir etwas nicht recht war. Und darum habe ich dem anderen auch nie die Chance gegeben, etwas zu erkennen und zu verändern. Es gäbe noch unendlich viel zu sagen, zum Beispiel zu diesem Thema Vergebung lernen oder auch zu dem, was hier nicht erwähnt ist, fair streiten lernen. Und es gäbe auch etwas dazu zu sagen, dass manche Beziehungen einfach daran scheitern, weil einer der Partner sich wirklich weigert, weil er beratungsresistent ist und nicht bereit ist, umzukehren, so wie wir es vorhin in dem Anspiel hatten. Da ging es nur um eine Autofahrt. Es gibt es leider auch bei Partnerschaften, dass sie wirklich nicht zu retten sind oder dass Sucht oder Gewalt im Spiel ist und es dann kaum eine Möglichkeit gibt, das zu ändern, dass die Partnerschaft scheitert. Es gäbe unendlich viel zu sagen. Das kann ich alles nicht. Vielleicht hilft Ihnen dazu aber nachher der Büchertisch. Da gibt es nämlich Bücher zu diesem Thema. Ich möchte einen Gedanken noch erwähnen, als Schlussgedanken. Über alles zieht an die Liebe, die das Band ist, das vollkommen macht, so übersetzt Luther. Ja, so steht es hier auch in der Übersetzung, die ich ausgesucht habe. Man könnte dieses vollkommen machen auch anders übersetzen. Es ist nämlich dasselbe Wort wie zum Ziel führen. Man könnte auch sagen, zieht an die Liebe, die das Ziel erreichen hilft. Eine zielführende Liebe, die darauf abzielt, dass man in die Zielgerade einlaufen kann. In unserer Unterhaltungsindustrie, in Filmen und so weiter, wird ja immer Liebe und Verliebtheit verwechselt. Verliebtheit als das tolle Gefühl, die Aufregung, die Schmetterlinge im Bauch, die Lust, zusammen zu sein. Diese Art von Liebe ist wunderschön. Das griechische Wort dafür ist Eros und das hat überhaupt keinen irgendwie Beigeschmack. Es gibt nichts abzuwerten. Gefühle, Erotik, das ist etwas Wunderbares zum Genießen gemacht und um den Zusammenhalt zu stärken. Und diese Gefühle sind auch ein ganz wichtiges Band für den Zusammenhalt einer Partnerschaft. Aber hier meint Paulus die Liebe, die ihr Ziel erreicht. Und das ist in der Bibel immer die Agape, ist das Wort dafür. Das ist die Liebe, die sich im Tun niederschlägt, nicht so sehr im Gefühl. Ich empfinde nicht jedes Mal Gefühlsstürme, wenn ich meinen Mann wiedersehe. Jetzt heute ist er mit den Konfirmanden im Weißloch und wenn wir uns wiedersehen, werden wir uns freuen, aber nicht in große Wallungen ausbrechen, nehme ich an. Aber wir wissen, dass wir einander lieben, weil wir es uns sagen und wir wissen es an dem, was wir füreinander tun, auch in den alltäglichsten Dingen. Wenn er mir den Schnee vom Auto runterkratzt, dann empfindet er wahrscheinlich nicht große innerliche Stürme oder Schmetterlinge im Bauch, genauso wenig wie ich, wenn ich für die Familie koche. Aber das ist Liebe, die sich im Tun niederschlägt. Wir können auch nicht nach 27 oder manche von Ihnen nach 50 Jahren vor lauter Verliebtheit immer in einem Zustand ständiger Aufregung leben. Wahrscheinlich wären die meisten dann schon am Herzinfarkt gestorben. Wir brauchen die langen Jahre einer ruhigen Liebe. A love that will last, eine Liebe, die bleibt, so hieß es im Eingangslied, eine Liebe, die bleibt und die das Ziel erreicht. Miteinander wachsen und aneinander reifen und gemeinsam alt werden. Amen.